Also ich weiß, dass jetzt natürlich viele Leute das sehr kontrovers diskutieren und sehr große Emotionen jetzt an so einer Antwort hängen, dass viele Leute jetzt sozusagen das ganz anders sehen würden. Erstmal nochmal zur Angstprognose. Ich habe mal herausgefunden, dass alles das, was Zeitungen schreiben über KI, früher über Digitalisierung geschrieben wurde. Man kann das fast eins zu eins sagen. Alle Befürchtungen, die heute über KI in Zeitungen stehen, standen vorher über Digitalisierung allgemein da. Aber deswegen will ich das nicht verharmlosen. Und natürlich ist es eine ganz besondere Erfindung. Und natürlich hat das ganz besondere Möglichkeiten. Sascha Lobo hat mal sehr schön gesagt, mit KI Gutes zu tun ist die Herausforderung und die Aufgabe unserer Zeit. Blödsinn geht einfach so. Da steckt irgendwie viel, viel Wahrheit drin aus meiner Sicht. Ja, das Risiko ist da. Die Angstprognose ist dafür da, dass wir uns maximal damit beschäftigen. Was darf alles nicht passieren? Trotzdem, wenn ich jetzt heute gucke, eine KI, die jetzt Schach spielt, oder eine KI, die Fragen beantwortet, oder meinetwegen auch eine KI, die einen Roboter steuert, damit er einen Fuß vor dem anderen setzt und das dann mit diesem Bild des bösen Organismus, die eigentlich alles kann, die eigentlich alles verändern kann, böse Knöpfe drücken kann, böse Sachen. Das ist schon noch was ganz, ganz, ganz anderes, was wirklich teilweise befürchtungsmäßig auch absurd ist. Also wenn ich ein Computerprogramm schreibe, was Schach spielen kann, danach kann das nicht, die Waffenindustrie ist einfach physisch nicht möglich. Trotzdem, generell bietet das diese Option und es bleibt dabei, womit beschäftigt sich der Mensch?
Das ist Jan Schellenberger, digitaler Erfinder, Co-Founder und CEO von GoAva. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute geht es um das große Thema Innovation oder ein schönes, etwas vielleicht älteres Wort in dem Zusammenhang. Es ist ja Erfindung. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute einen Gast begrüßen darf, der sich selber als digitalen Erfinder beschreibt. Und damit liegt natürlich auch nahe, dass ich mit ihm heute über das ganze Thema Innovation und Erfindung spreche. Und ich glaube, wir fliegen das ganze Thema durchaus auch global an. Das heißt eigentlich, was ist eigentlich Erfindergeist? In dem Zusammenhang vielleicht sogar auch die Frage, was bedeutet eigentlich Kreativität und wie entsteht die? Und aber auch im Speziellen nämlich, mit welchen Erfindungen und Innovationen beschäftigt sich denn der liebe Jan Schellenberger, der nämlich gleichzeitig auch Co-Founder und aktueller CEO von einem Unternehmen ist, das sich GoAva nennt und, das mag jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, eben mit dem Thema Erfindung und natürlich eben im Bereich KI, Digitalisierung im weitläufigen Sinne beschäftigt. Deswegen freue ich mich umso mehr, den lieben Jan jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Jan.
Hallo, Stefan.
Jetzt habe ich dich gerade im Intro, ja, als auch unter anderem digitalen Erfinder vorgestellt. Und wenn es um Erfindung geht, dann geht es ja im größeren Kontext eigentlich auch um Kreativität. Und dann finde ich ja immer total spannend, wo denn so die Source von Kreativität ist. Ne? Also ich glaube zum Beispiel ja auch daran, dass ja, zum Beispiel wenn so Unternehmen, sicherlich größere Unternehmen von Innovationsmanagement sprechen, dann ist das im Grunde ja eigentlich schon in sich, sag ich mal, so ein Denkfehler, weil ich glaube, Innovation oder echte Erfindung und Kreativität kann man wahrscheinlich ja nicht im klassischen Sinne managen, also wie so ein Prozess, sondern das sind ja Dinge, die tauchen, vielleicht ist das auch nur meine kindliche Vorstellung, irgendwie so auf. Und manchmal ja in so Momenten oder Situationen, wo man jetzt zum Beispiel nicht gerade irgendwie einen Scrum-Sprint hat oder einen Design-Thinking-Prozess oder so aufgesetzt hat, sondern ich sage jetzt mal so ganz profan, ich stehe irgendwo unter der Dusche, nimm mal dieses ganz berühmte Beispiel, ich sitze irgendwo, weiß ich gar nicht wo, und auf einmal, bam, kommt so, keine Ahnung, irgendwas in meinen Kopf, was ja nicht heißt, dass die Erfindung oder die Innovation sofort fertig ist, aber wie so ein Initialzündung, so ein Gedanke. Übrigens ist das total schön, weil das ist übrigens das, was ich mit Beyond KPI auch meine. Also dieses Not Knowing, dieses nicht messbare, dieses, was so keine Logik hat, aber irgendwie hinterher total Sinn macht. Meine Frage an dich jetzt mal so ganz persönlich, vielleicht sogar zweistufig. Das eine, wie sieht denn eigentlich so ein Erfindungsprozess von dir aus? Und vielleicht kannst du sogar dann im Schluss oder so irgendwie dann auch noch so, ist so GoAva oder GoAva irgendwie auch so ein Momentum gewesen, was auf einmal aufgetaucht ist und dir total klar war, ich muss das jetzt tun. Vielleicht sogar auch beyond KPI, weil dir natürlich jeder, der jetzt irgendwie in so Business Cases denkt, sagt, ey Jan, pass mal auf, das rechnet sich nicht, darfst du auf gar keinen Fall tun. Also weißt du, so diese berühmte, ich habe angefangen zu rechnen und irgendwie war das Ergebnis, mach kein oder sollte ich lieber nicht tun und ich habe es aber trotzdem gemacht. So, also wie gesagt, so zweistufige Frage.
Ich versuche mal dreistufig zu antworten. Also in erster Linie, ich fühlte mich sofort sehr davon angesprochen, weil für mich hat tatsächlich Erfinden ein klein bisschen was mit Ungeduld generell zu tun. Also der Mensch ist ja dafür da, dass er irgendwie hier auf der Welt sich irgendwie verwirklicht und irgendwie weiterentwickelt und so ein bisschen die Ungeduld des Alltags und die Ungeduld oder die Gelangweiltheit der Gleichförmigkeit ist für mich doll wahrscheinlich bei vielen Erfindern doll Antrieb, doll darüber nachzudenken. Und klar, das kann dann absichtlich herbeigeführt sein, um zum zweiten Punkt zu kommen. In einem Meeting kann das doll herbeigeführt sein. Kann auch unter der Dusche durch den eigenen Denkprozess doll angestoßen werden. Das ist alles richtig. Schlussendlich, ich glaube, da würden mir viele, viele, viele übereinstimmen, ist es so eine Art, man spürt an einem bestimmten Punkt, oh, hier schlummert irgendwas. Oh, hier ist irgendwas anders. Hier ist irgendwas ganz wichtig. Hier lohnt es sich, drüber nachzudenken. Und das kann wirklich dazu führen, dass man auch im Konzern, wenn man da jetzt gerade in der Innovationsabteilung tätig ist, auf einmal krass aus dem Fenster gucken muss und irgendwie spürt, stopp. Irgendwas ist hier komplett anders. Irgendwie, wenn man das so und so machen würde, dann wäre es ein Gamechanger. Das würde irgendwie Disruption bedeuten. Und so würde ich schon sagen, wenn ich jetzt zurückgucke auf all das, was mir irgendwie so eingefallen ist. Und das letzte ist gar nicht so wahnsinnig lange her. Da kommt so eine Mischung eben aus Ungeduld, Unruhe und Erfindergeist, aber schlussendlich auch wirklich so ein bisschen spüren, wie als ob jemand ein Spiel erfunden hat und dann merkt so, das ist ein gutes Spiel, das werden viele Leute spielen und dann merkt man so, stopp, da kann man ein eigenes Geschäftsmodell draus machen, da kann man ein Gutes mit tun, da kann man irgendwie die Welt mit verändern. Das ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl in dem Moment.
Mhm. Jetzt hast du auch schon von Gefühl gesprochen. Ich glaube übrigens ja auch, dass durchaus auch harte Innovation, ich weiß gar nicht, ob der Begriff so belegt ist, aber so das, was so irgendwie ja auch so in so Businessmodellen dann immer als Innovation gilt, auch ganz viel ja, glaube ich, mit Gefühl und Spüren zu tun hat. Wahrscheinlich würde man es akademischer eher so Intuition nennen, ne? Also damit man das irgendwie nochmal ein bisschen anders beschreibt. Und jetzt mal meine Frage auch nochmal eben vielleicht persönlich bei dir bleiben, wenn das so ein Spektrum wäre, ne? Also man hat so totale Ratio, ne? Wo man dann irgendwie so methodisch, prozessual sauber arbeitet und vielleicht sogar auch irgendwie eine Innovation irgendwie in eine nächste Ausbaustufe bringen müsste. Und das Spektrum, die andere Seite, ist so totale Emotio, also wirklich so spüren und so weiter. Und wenn das jetzt so ein Spektrum wäre, wo verortest du dich da eher? Also ist es so, dass du vielleicht sogar sagst, ich bediene das Ganze, es kommt dann auf die Phase an oder auf an welchem Punkt stehe ich? Oder würdest du eher sagen, keine Ahnung, ich bin dazwischen oder neige eher zu Emotio oder eher zu Ratio, wenn es darum geht, wenn du eben auch gerade von Spüren oder von Gefühl sprichst?
Boah, tatsächlich würde ich mich ganz, ganz, ganz doll bei Emotio veräußern, ganz wenig bei Ratio. Ich glaube sogar ein bisschen, dass dieses ganze Ratio in diesem Entstehungsprozess, wie auch vielleicht KPIs im Entstehungsprozess, unglaublich hinderlich sind. Also sozusagen dazu führen, dass nicht das Richtige passiert. Und man muss diese Sachen in erster Linie mal emotional beurteilen. Wie fühlt sich das an? Ist es ein Mehrwert? Hilft das überhaupt? Will ich mich damit beschäftigen? Ist das gut für die Welt? Ist das gut für mich? Ist das gut für die Zukunft? Das sind alles Fragen, die sofort irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn man als alles erste sagt, was sind genau die Entstehungskosten, was ist genau das EBT, was dabei rauskommt, was sind genau die User, die ich dadurch erreiche, wenn man das als allererstes fragt, glaube ich auch meistens falsch, weil das kann man erst im Nachhinein analysieren. Entstehungsprozess halte ich das wirklich für grundlegend einen falschen Ansatz und bewundere wirklich Menschen, die sich wirklich in einem Raum treffen mit der Vorgabe oder sich vornehmen, so, jetzt entwickeln wir was Bahnbrechendes und dann folgen die irgendwie ein Schemata. Erstens Brainstorming, zweitens Gedankenaustausch, drittens irgendwas und zum Schluss kommen sie dann zu einem für sie zufriedenstellenden Ergebnis. Ja, große Bewunderung. In meinem Leben ist dann viel zu viel Unvorhergesehenes dabei. Das kann ich für mich nicht sagen.
Mhm. Wo du jetzt von unvorhergesehen sprichst, würde ich jetzt dann tatsächlich mal auch das etwas erweitern und mal ganz konkret auf so deine letzte Erfindung oder deine letzte Eingebung zu sprechen kommen. Ist die auch unvorhergesehen gewesen?
Komplett unvorhergesehen. Es war ein ganz anderes Thema. Es ging darum, ein ganz, ganz anderes Problem zu lösen. Wir waren Innovator des Jahres 2023 geworden mit dem Produkt 3D-Druck von Medikamenten. was wirklich ganz tolles Produkt ist. Lagerung von Medikamenten wird verändert, Transport von Medikamenten wird verändert. Es gibt keine 55.000 Menschen mehr, die an Nebenwirkungen von Medikamenten sterben. Also wirklich ein komplettes Umdenken im Gesundheitswesen mit unglaublich vielen Implikationen. Und dieses Projekt drohte zu scheitern an typischen Regularien wie, oh, individuelle Medizin würde auch bedeuten individueller Beipackzettel, individueller Support, der Apotheker müsste bestimmte Richtlinien erfüllen und die Notwendigkeit hier zu sagen, boah, wir kommen hier gar nicht weiter, es sei denn, wir erfinden wieder irgendetwas Neues, aber so mit den heute vorhandenen Mitteln wie Chatbots und so weiter und so fort oder einfach nur Druck von Beipackzetteln, wird es nicht funktionieren und in dem Druck ist unsere heutige Erfindung entstanden. Wir haben dann gesagt, es müsste 24/7, müsste man einen Apotheker erreichen können, man müsste doll Vertrauen zu ihm aufbauen können, es müsste sich total echt anfühlen, es müsste sich wie ein privates Gespräch anfühlen und dieser Apotheker müsste alles über einen selber und über das Medikament irgendwie wissen und das, ja, war der Startpunkt zu einer komplett neuen Erfindung. Völlig unvorhergesehen.
Dann setz doch mal den Schlussstein. Was ist denn jetzt genau diese neue Erfindung? Also für alle, jetzt müssen wir ja auch durchaus, sag ich mal, Menschen einräumen, die hier zuhören, die sagen, ich weiß jetzt noch gar nicht, worüber die genau sprechen. Was ist denn diese neue Erfindung, von der du gerade gesprochen hast, die da ja aus einem, weil vielleicht ist ja gar nicht so anders gelagert, aber wie du schon richtig sagst, irgendwie da rausgepurzelt ist, auf einmal klar geworden ist, dass da auch interessanterweise klingt das wie so eine Sollbruchstelle in einem bestehenden System. Auf einmal ist klar, aha, ich kann das jetzt als Sollbruchstelle betrachten und sagen, naja, lass mal den Kram. Oder ich kann es ja, das ist ja fast sogar exemplarisch. Oder ich kann es als Chance verstehen, um zu verstehen, dass man vielleicht was ganz anderes damit machen kann. So höre ich das jetzt gerade zumindest. Also was ist es konkret?
Ja. Also ich glaube, es kann sich jeder mitempfinden, der jetzt irgendwie zuhört und sich überlegt, wie es sein kann, dass ältere Menschen oder kranke Menschen ein Gefühl der Nähe haben, ein Gefühl haben des Angenommenseins, ein Gefühl des Verstandenwerdens und eine Art der Kommunikation über Krankheit suchen, ohne dass die abschreckend ist, ohne dass die sagen, boah, das fühlt sich nicht gut an, dann lege ich lieber auf oder breche die Verbindung ab und so weiter und so fort. Und das ist also exakt sozusagen unsere Erfindung. Ja, mit KI erzeugt ein, wenn man will, digitaler Zwilling eines Menschen, was aber nicht hochrechnet mit KI, wie sich jemand bewegen könnte, wie etwas echt aussehen könnte, sondern was sich sehr, sehr eng am Original bewegt, sprich das gleiche Naserümpfen wie der Apotheker oder wie der Mensch, die gleichen Armbewegungen wieder, weil das würden Leute sofort merken, wenn sie sagen, boah, der sieht so aus wie mein Apotheker, verhält sich ganz anders, spricht ganz anders und macht auch ganz andere Bewegungen. Das wäre total spooky. Es nennt sich ja Uncanny Valley-Effekt, der dann so eher abschreckend ist. Und unsere Erfindung ist A, dass wir das überwunden haben, aber vor allen Dingen in der Art der Kommunikation, also über die Geschwindigkeit. Also, dass es möglich ist, über einen Browser mit fotorealistischen Bildern zu kommunizieren in Echtzeit. Und wie das überhaupt funktioniert, ich bin damals dann auch zu einigen IT-Firmen gegangen und habe gefragt, wie man das technisch umsetzen kann. Also ist es möglich, Speech-to-Text, Sprache auf die andere Seite, der Text wird verstanden, der Text wird mit einem Large-Language-Model abgeglichen, der Text wird irgendwie analysiert, es wird eine Antwort und geht das alles in, keine Ahnung, wie unsere beide Kommunikation, Stefan, gerade aussieht. Ich tippe mal, wenn du was fragst, antworte ich im Durchschnitt 0,5 bis eine Sekunde. Geht das in der Geschwindigkeit oder geht das nicht? Und unsere gesamten Erfindungen, unsere gesamten Patente beruhen alle auf dieser Geschwindigkeit, Sprache erkennen, Stimme erkennen und sofort irgendwie antworten in einer ganz rasanten Art und Weise. Das ist unsere Erfindung.
Mhm. Du darfst mich gerne korrigieren. Das bezeichnet man als Avatare oder?
Ja, das Wort Avatare stellte ich relativ schnell fest. Es löst so unterschiedliche Sachen aus. Ich habe Leute, sind mir begegnet, die sagen, oh ja, das habe ich auch gemacht oder das mache ich auch. Und dann haben sie mir irgendeine, keine Ahnung, 3D-Welt, so Mario Kart gezeigt von ihrem Büro. Und das war für die Avatare. Viele, viele denken auch an den Film Avatare und fangen gleich an, blaue Menschen zu sehen und so weiter. Also es ist ein schlecht belegtes Wort, glaube ich. Ich finde, digitaler Zwilling und Deepfake sind natürlich auch schlechte Worte. Wir haben es jetzt erstmal Go Ava genannt. Das ist auch der Firmenname, der dadurch entstanden ist. Und dieses Go ganz Kennzeichnung, also ein Avatar von dir würde bei uns Go Stefan heißen, um ganz deutlich zu machen, es geht hier nicht darum, jemanden reinzulegen. Es geht nicht darum, dass jemand denkt, er spricht mit dir und spricht dann nicht mit dir, sondern es geht darum, dass man versteht, oh, das ist hier eine Erweiterung von dir, weil du nicht 24/7 zur Verfügung stehst und weil du auch nicht 100 Sprachen sprichst. Und deswegen ist das Go Stefan, den ich Sachen fragen kann, aber er antwortet wie Stefan. Es hat auch den positiven Effekt, dass wir anders als bei Chatbots nicht das Problem haben, dass die Leute denken, aha, und der Go Stefan weiß das Wetter in Australien, der Go Stefan weiß, wie man eine Milz rausoperiert und der Go Stefan weiß, wie man eine Zündkerte wechselt, sondern die Leute würden speziell zu dir, zu deinem Leben und zu deinem Podcast dir Fragen stellen und alles andere fragen die gar nicht, weil es eben Go Stefan ist und keine allgemeine KI.
Jetzt hast du auch ja schon, also wie ich finde, ein sehr nachvollziehbares Einsatzgebiet auch erwähnt. Also so, wie gesagt, eigentlich in einem Kontext, wo interessanterweise, ich habe jetzt in den letzten Wochen immer auch mal mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel auch sehr stark so auf so einer systemischen Ebene in Bezug auf Gesundheit unterwegs sind. Da war auch immer ganz viel KI im Gesundheitssystem ein unglaublich, wie soll ich sagen, kontrovers diskutiertes Thema, ne? Also wo interessanterweise auch, also das jetzt aber gar nicht vielleicht in dem Kontext, wobei vielleicht kannst du auch was zu sagen, zum Beispiel gerade so technische Innovationen auch im Bereich Diagnostik ganz häufig im Moment noch an dem Ego des Systems gescheitert sind. Also wo es nicht nur, sondern wo einfach eindeutig klar war, dass da ein echter Mehrwert, also für das System, für den Patienten, die Patientin und so weiter bestand, aber das System noch so träge war, oder andersrum so eine Resistenz entwickelt hat, die eigentlich eher so im Persönlichkeitsprofil von Stakeholdern, so sage ich jetzt mal, in dem System bestanden, dass es eigentlich gescheitert ist. Ist das auch, was du zum Beispiel beobachtet hast, also jetzt vielleicht neben technischen, sondern auch neben einer, du sprachst vorhin von einer Regulatorik, wo auf einfach klar war, dass zwar dieser Individualisierungsgrad, weil der müsste ja technisch normalerweise kein Problem sein, ist der dann eher auch irgendwie noch an Dingen gescheitert, die vielleicht nicht nur technologisch oder rational zu betrachten sind, sondern eher an so einer, ich sage jetzt mal, an einem natürlichen Immunsystem des Gesundheitssystems?
Also erstmal halte ich das Gesundheitssystem für diese Sachen ein, hat einen riesigen Vorteil und einen riesigen Nachteil ganz generell für diese Innovationsthematik. Der riesige Vorteil ist natürlich, es geht ja immer so um Heilen, um Leben retten, um Leben besser machen. Das ist so der riesige Vorteil, wenn man von diesen Technologieerfindungen allgemein im Gesundheitswesen redet. Und der riesige Nachteil ist natürlich, wir reden von Patientendaten, wir reden von Patientengeheimnis, wir reden nicht nur von Datenschutz, wir reden von Strafgesetzbuch. Also die Möglichkeit, das da reinzubringen, ist einfach mit viel mehr Aufwand als bei allen anderen Branchen irgendwie. Und wir haben für uns schon gesagt, ja, wir sind im entstanden, wir sehen aber diese Thematiken, diese Mehrwerte, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung, wir haben immer mehr Personalmangel. Also es gibt so viele Aspekte, die hier helfen, und das hat dann mit dem Gesundheitswesen wiederum gar nichts zu tun. Also die Einsatzgebiete, also haben wir am Anfang nicht erahnt. Schlussendlich wird das von Kunden entwickelt. Das heißt, man stellt Kunden das Produkt irgendwie vor und der Kunde sagt, oh, das bedeutet, dass wir auf einmal in 100 Sprachen unsere Mitarbeiter onboarden können und wir können den 24/7 einen Mitarbeiter zur Verfügung stellen, wiederum, oder einen Mentor zur Verfügung stellen, der die einweist. Und der vergisst auch nicht und antwortet immer in einer gleichen Art und Weise. Und wenn man 5-mal die gleiche Frage stellt, wird er nicht genervt. Und wenn er gerade was anderes zu tun hat, sagt er auch nicht, tut mir leid, das ist gerade nicht so wichtig. Also, und schon kommt man da drauf, boah, das gibt so viele schöne Aspekte in dieser Art der Kommunikation. Und was ich auch noch schön finde, schön, dass ich die Antwort jetzt so ein bisschen spreng, ist die Kombination aus vorherigen Befürchtungen und Realität. Ich habe gerade mir mal durchgelesen, was die Befürchtungen waren beim Gurt, bei der Erfindung des Gurtes, was alles passiert, wenn man einen Gurt benutzt. Das ist wirklich schreiend komisch, wenn man das heute sich durchliest, was damals Menschen alles befürchtet haben, was das alles machen würde, und die Zigarette, die in den Fußraum fällt, kann ich nicht mehr aufheben und so weiter und so fort. Das ist schon bei relativ allen Erfindungen so der Fall. Und auch bei uns werden Leute damit reden, wie kommt das an mit anderen Menschen, werden Leute sich öffnen. Nichts von diesen Befürchtungen ist eingetreten, immer das Gegenteil. Also jetzt Beispiel Apotheker, wenn wir alle einen Go Apotheker zur Verfügung hätten, dem wir beliebige Fragen über Medikamente stellen dürfen, würden wir einfach viel persönlicher, viel offener und viel eindringlicher unsere Fragen loswerden als in der Apotheke, wo hinter uns andere Leute in der Schlange stehen, wo vor uns ein unbekannter Mann steht. Also das hat sich immer alle Befürchtungen auch bei Unternehmen, wie werden Mitarbeiter reagieren, wenn wir jetzt auf Avatare umschalten? Es ist immer das Gegenteil eingetreten, was ja nur einfach zeigt, dass man diesen ganzen Ideen unbedingt viel Raum geben muss.
Mhm. Wobei ich finde, jetzt wie gesagt, vielleicht ist es zu speziell, aber was du beschreibst bei der gerade zum Beispiel den Apothekern, und damit ist es nur für mich exemplarisch oder stellvertretend zu verstehen, glaube ich, dass auch hier der Mehrwert und der sogenannte Benefit und Nutzen da wahrscheinlich sofort ableitbar ist. Und alleine die zwei Sätze, die du genannt hast, da fängt ja niemand an zu diskutieren. Aber ich könnte mir vorstellen, Sollbruchstellen wie Technikaffinität, also Offenheit in Bezug auf solche Dinge und gleichzeitig, und das ist das, was ich meine, so Resistenzen mit, ja, weil dann denken ja Leute immer sofort in dystopischen Szenarien. Ja, dann braucht mich dann niemand mehr oder machen wir das dann nur noch so? Also weißt du, so dieses Entweder-Oder und vielleicht ist es ja eher sogar so und vielleicht kannst du dann mal was zu sagen, ganz häufig vielleicht auch eher so eine Sowohl-als-auch oder additiv zu verstehen. So verstehe ich auch das, was du sagst, ne? Zum Beispiel ja völlig unabhängig davon, in welchem Kontext ich unterwegs bin oder täusche ich mich da gerade?
Die Angstprognose hat ja eine lange Geschichte. Also ich finde sie sogar wichtig. Also jetzt auch die Angstprognose aus der Sicht des Patienten. Ich habe nicht mehr einen echten Menschen, mit dem ich mich unterhalten kann. Boah, ich rede nur noch mit Maschinen. Fühlt sich nicht gut an. Angst des Apothekers. Ich werde gar nicht mehr gebraucht. Wir reden nur noch mit einem KI-Apotheker, aber nicht mehr mit mir. Also und ich glaube, es braucht überall, bei allen Erfindungen braucht es diese Angstprognose. Wie auch wir jetzt heute in der EU Mechanismen machen, weil wir Angstprognosen zurzeit machen und deswegen fangen wir an, irgendetwas zu tun, was der Angst irgendwie entgegenwirkt. Und vielleicht würden viele dieser Sachen eintreten, tun sie aber nie, weil wir dem eben entgegenwirken. Und insofern finde ich, lehne ich mich immer zurück an der Stelle, weil ich sie wichtig finde und auch nicht entsetzlich finde und sehe es als einen bereinigenden Prozess. Wir Menschen sind einfach sehr stark in Gegenmechanismen entwickeln und auch bei, ehrlich gesagt, noch keiner der Erfindungen, die ich irgendwie hatte, gipfelte das zum Schluss, dass Menschen nicht mehr gebraucht werden oder dass der Instinkt, die Hoffnung und die Weichheit der Menschheit nicht mehr benutzt wurde, sondern dass jetzt durch stumpfe Technik ersetzt werden konnte. Insofern ist es, bleibt eine Angstprognose.
Hm. Ja, wo du das Thema Angst ansprichst, ich meine, das Thema Angst an sich ist ja auch schon hochspannend, weil, also eigentlich ist ja Angst als Gefühl oder als irgendwie inneres Erleben relativ neutral, weil man muss ja auch dazu sagen, wenn es die Angst nicht gegeben hätte, hätten wir im Zweifel nie die Höhle verlassen, hätte nie irgendjemand irgendwas mal in die Hand genommen, vor gefühlten, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Jahren hätte gesagt, irgendwie müssen wir es mal anders machen. Oder ich sage jetzt mal allein die Angst eben zu verhungern oder eben nicht mehr zu überleben. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, wir müssen alle ständig irgendwie in einer Angstdimension halten, aber nur einfach, vielleicht hat Angst einfach auch nur eine scheiß PR-Agentur gehabt. Weil eigentlich ist ja im Grunde so das Gefühl durchaus auch ein wichtiger Treiber, gerade wenn es um Kreativität geht, gerade wenn es darum geht, nochmal neu zu denken und irgendwie zu überlegen, na, so kommen wir irgendwie auch nicht weiter, ne? Also von daher ist das wahrscheinlich sogar auch nochmal irgendwie eine Frage, wie ist die jetzt gerade vielleicht gesellschaftlich oder eben auch jetzt vielleicht auch in speziellen Branchen belegt?
In meinen Vorträgen über Erfindung frage ich das immer ein großes Publikum. Also ich stelle eine Erfindung vor, entweder von mir eine existierende oder auch eine fiktive. Nehmen wir jetzt mal Flugtaxi. Und fragt dann die Leute, würden sie sich daran beteiligen oder würden sie sich reinsetzen? Und wo schon Konsens im Raum dann immer ist, der allererste Instinkt hat irgendwas mit Sicherheit und Kontrolle zu tun. Also der erste Instinkt, ob man den so genau benennen kann, ist eine andere Fragestellung. Aber erstmal geht es darum, bringt das mein Leben durcheinander? Ist es danach chaotischer? Ist das verwirrender? Erhöht sich die Komplexität? Das ist so eine gefühlt Millisekunde. Dann kommt vielleicht leider, fühlt sich das cool an? Ist das lässig? Kann ich da toll drüber berichten? Finden andere toll, wenn ich das mache und so weiter? Also da kommt so ein bisschen so ein gesellschaftliches Bild von diesen ganzen Erfindungen irgendwie rein. Erst im dritten Punkt geht es dann um sowas wie Fakten und Zahlen. Und dann geht es erst um eine Bewertung. Ist das gut für mich? Bringt das mehr Geld? Ist das effizienter für mich? Und wie gesagt, erster Punkt ist die Angstprognose, der Kontrollverlust, die Bewertung gegen Sicherheit. Zweiter Aspekt. Ist das lässig, ist das cool, kommt das gut an, bei mir, aber auch bei anderen Menschen. Und im dritten Aspekt geht es dann um Zahlen. Und ich glaube, ich spüre jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, dass das auch genau so entsprechend von den Leuten durchgemacht wird, diese Phasen bei der Bewertung.
Hm. Ich will nochmal den Aspekt aufgreifen, den du so irgendwann auch vorhin im Nebensatz so erwähnt hast, wo du auch sagst, dass du dich selber entweder überraschen lässt oder manchmal überrascht davon bist, weil ihr stellt euer Produkt vor oder ihr stellt mal diese Idee vor, was man damit machen kann, und dann ist es fast eher so, dass es wie so eine Art Plattform ist und dann können Kunden irgendwie überlegen, ach cool, das können wir bei uns so und so machen. Und da würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen mehr erfahren, weil vielleicht sogar mit so einer Frage, was war irgendwie so vielleicht das Letzte, vielleicht war wirklich so mal so das Letzte, wo du dachtest, ach cool, da haben wir ja tatsächlich noch nie dran gedacht, dass man das machen könnte. Also wo du selber fast wieder so einen Überraschungsmoment hattest und dachtest, ach, also dieses, was du auch beschreibst, da haben wir irgendwie so eine Erfindung und dachten irgendwie, ja, da kann man natürlich total schlau das und das mitmachen. Und dann entsteht auf einmal in einem Kundenprojekt irgendwas, wo nochmal eben ihr selber vielleicht sogar überrascht davon war, was man damit machen könnte. Gibt's da sowas?
Also es gibt ganz viele so eine Sachen. Mir fallen viele Geschichten ein, die wirklich letzte, tust du auch im Bereich Fortbildung. Das heißt, ein GoAwa ist ja in der Lage, hatte ich eingangs ja schon gesagt, wie beim Onboarding Sachen in der Schulung zu vermitteln, selber sich einzuteilen in mehreren Kapiteln. Wie stellt er das vor? Und irgendwo kam der Kunde auf der Idee, naja, es wäre schon schön, wenn ich den aber während er redet Fragen stellen könnte. Und in dem Moment wird einem dann irgendwie bewusst, oh stimmt, das ist im richtigen Leben gar nicht machbar. Da ist ein Dozent vorne, 50 Leute sitzen irgendwie im Teilnehmerraum und hören irgendwie zu. Einer kann eine Frage stellen und einer kann dann kann der Dozent antworten. Nicht so, wenn man das zu Ende denkt. Jeder sitzt vor seinem Rechner, kriegt eine Online-Schulung, dann können wirklich 100 Leute gleichzeitig eine Frage stellen und der Dozent kann entsprechend gleichzeitig antworten. Aber klar, es war der Input eines Kunden, der gesagt hat, es wäre schon schön, wenn ich ihn stellen könnte.
Mhm. Okay. Und wir gehen jetzt mal da auch vielleicht an der Stelle nochmal einen Schritt weiter, weil das ist ja irgendwie, also mehr und mehr verstehe ich, dass es hier gar nicht auch vielleicht beim Einsatz dieser Idee um das Ersetzen, also 100% Ersetzen geht, sondern eher irgendwie vielleicht um ein Ergänzen oder irgendwie sogar nochmal, ja, neue Optionen schaffen. So klingt das jetzt gerade für mich. Und trotzdem sind wir ja an Stellen, wo, und jetzt haben wir da auch schon drüber gesprochen, wo so, ich weiß gar nicht, so Sollbruchstellen auch immer noch sind. Und jetzt, was sind so Sollbruchstellen? Also was auch immer das sein können, aus völlig unterschiedlichen Gründen, die ihr jetzt zum Beispiel auch gerade vielleicht in total unterschiedlichen Kontexten gerade noch wahrnehmt, wo ihr sagt, da müssen wir tatsächlich vielleicht auch für uns selber als Unternehmen irgendwie auch das irgendwie mit integrieren. Weil wenn wir jetzt eben selber sagen, ja, dann ist uns das egal, dann wissen wir alle, dann wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Da müssen wir irgendwie tatsächlich nochmal auch zukünftig darauf achten und das irgendwie vielleicht sogar mit integrieren direkt von vornherein.
Also erstmal zum Thema Ergänzung, nicht Ergänzung, das war ja der erste Part deiner Frage. Also es ist ja der Einsatz von KI und KI halt aus meiner Sicht sowieso seine Stärke da drin, dass das irgendwie Sachen, die gleichförmig sind, wiederholen sind für den Menschen, einfach sozusagen ergänzt werden können von der KI drin. Also im Endeffekt der Austausch von Alltag und Langeweile dagegen, das ist eine Tätigkeit, die kann eine KI vielleicht besser machen, ohne dass sie Stimmungsschwankungen hat, immer auf die gleichen Daten zugreifend. Und das ist sozusagen das Identifizieren, glaube ich, wo, und dazu gehört jetzt die Frage auch davor von dir, wo hat eine Firma, und deswegen entsteht es so viel mit den Firmen, in Wirklichkeit Dinge, die sie heute nervt und die eigentlich kein Mitarbeiter gerne machen möchte, weil sie halt sehr, sehr reproduzierend sind und keine eigene Mehrleistung mehr darstellen. Und das sind die Aspekte, die dann sozusagen von uns ganz besonders angeguckt werden, wo dann der GoAwa zum Einsatz kommt und wo dann eventuell auch wieder neue Ideen von des Kunden reinkommt. Die Sollbruchstellen sind schon noch die Erwartungshaltung generell. Also was kann die KI? Das ist liegt auch an dem Wort KI, ist ein unglaublich schreckliches Wort, künstliche Intelligenz. Ich liebe die deutsche Sprache und es gibt so viele schöne Wörter, aber mit dem Wort künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence hat sich echt niemand einen Gefallen getan. Da wäre irgendwie maschinelles Lernen deutlich besser gewesen. Also es hat die Befürchtung, das kann sich verselbstständigen, die Befürchtung, das greift auf Internetwissen zu und tut dann was Unvorhergesehenes. Alles bei allen Fällen, die wir gerade hatten, egal ob das der Apotheker ist, wo der auf einmal Quatsch erzählt, weil er ja ans Internet angebunden ist, oder ob das jetzt eine Schulung ist, wo der auf einmal was ganz anderes schult. Also das ist echt nicht am Namen. Klar, bei uns ist das nicht möglich. Modelle, der kennt im Endeffekt die Daten des Internets gar nicht. Aber das ist schon ein dauerhaftes Thema bei dem Einsatz von Avataren und von KI oder auch von Chatbots. Die Stimmung oder die Sichtweise in der Bevölkerung ist eher, da ist Kontrollverlust, da passiert etwas Unerwartetes. Und das ist wirklich überall schwer in jedem Projekt.
Mhm.
Jetzt frage ich so gar nicht nur persönlich, weil ich jetzt auch hier in den letzten Wochen immer mal mit Menschen gesprochen habe, da ging es so ein bisschen um das ganze Thema AI und Ethics. Ne, so dieses, okay, was macht das da eigentlich? Und eben da auch dann so ethische Fragen. Und jetzt frage ich dich ganz offen, ist es denn total unbegründet für dich, dass da irgendwie auch gerade, ich meine, das entsteht ja meistens aus gesundem Halbwissen oder eben nur ganz rudimentärem Wissen und dann meistens ist es ja geprägt von irgendwelchen Headlines, die man irgendwo liest. Und die müssen ja irgendwie auch verkaufen, also werden die natürlich möglichst so formuliert, dass sie, jetzt sind wir wieder bei diesem Angstthema, weil Angst ist ja durchaus ein Aufmerksamkeitstreiber, man würde fast sogar sagen Nummer eins. Also jetzt ganz persönliche Frage, also auch an dich, vielleicht kannst du ja mal sagen, was du da so denkst. Ist das denn eine total unbegründete Angst, dass da Dinge sich verselbstständigen können, weil wir eben auf ich sage immer in dem Falle ja sogar neuronale Netze oder so zurückgreifen, die irgendwie ja schon auch eine eigene oder eine Eigendynamik entwickeln, ganz offen gefragt?
Also ich weiß, dass jetzt natürlich viele Leute das sehr kontrovers diskutieren und sehr große Emotionen jetzt an so einer Antwort hängen, dass viele Leute jetzt sozusagen das ganz anders sehen würden. Erstmal nochmal zur Angstprognose. Ich habe mal herausgefunden, dass alles das, was Zeitungen schreiben über KI, früher über Digitalisierung geschrieben wurde. Man kann das fast eins zu eins sagen. Alle Befürchtungen, die heute über KI in Zeitungen stehen, standen vorher über Digitalisierung allgemein da. Aber deswegen will ich das nicht verharmlosen und natürlich ist es eine ganz besondere Erfindung. Und natürlich hat das ganz besondere Möglichkeiten. Sascha Lobo hat mal sehr schön gesagt, mit KI Gutes zu tun ist die Herausforderung und die Aufgabe unserer Zeit. Blödsinn geht einfach so. Da steckt irgendwie viel Wahrheit drin aus meiner Sicht. Ja, das Risiko ist da. Die Angstprognose ist dafür da, dass wir uns maximal damit beschäftigen. Was darf alles nicht passieren? Trotzdem, wenn ich jetzt heute gucke, eine KI, die jetzt Schach spielt, oder eine KI, die Fragen beantwortet, oder meinetwegen auch eine KI, die einen Roboter steuert, damit er einen Fuß vor dem anderen setzt und das dann mit diesem Bild des bösen Organismus, die eigentlich alles kann, die eigentlich alles verändern kann, böse Knöpfe drücken kann, böse Sachen. Das ist schon noch was ganz, ganz, ganz anderes, was wirklich teilweise befürchtungsmäßig auch absurd ist. Also wenn ich ein Computerprogramm nachspielen kann, danach kann das nicht die Waffenindustrie bewerten. Das ist einfach physisch nicht möglich. Trotzdem generell bietet das diese Option und es bleibt dabei, womit beschäftigt sich der Mensch? Ich meine, die allerersten Einsatzgebiete von KI waren, glaube ich, Witze erzählen und Pizza backen. Also eine KI hat Essen gemacht. Die Chance, dass das schmeckte, war 50%. Wunder, oh Wunder. Ist es wahrscheinlich auch, wenn ein Mensch das jetzt heute machen würde. Aber klar, wenn jetzt alle daran forschen, wie können wir alle Systeme miteinander vernetzen, so dass der KI so viel Macht gegeben wird, dass schreckliche Dinge passieren? Glaube ich fest daran, dass der Mensch Mittel und Wege finden würde, das zu tun. Gar keine Frage. Mhm. Mhm.
Und damit sind wir ja durchaus an so einer Grenze zu Regulatorik. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Art von, ich weiß gar nicht, es müsste dann ja global sein, eine globale Regulatorik gibt, oder ist es eher so wie, ich habe da in einem anderen Gespräch auch drüber schon jetzt philosophiert, ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber da war eben auch so die Frage, naja, was wir da sehen in Bezug auf Regulatorik ist das, was wir in der normalen Welt auch sehen. Also es gibt unterschiedliche Ideen von Ordnungsprinzipien, man würde sagen sogar in Gesellschaften, wie bauen wir die? Haben wir eine Demokratie, haben wir eine Autokratie? Das sind ja alles im Grunde auch durchaus Ordnungsprinzipien, die ja eigentlich nur in Anführungszeichen Zusammenleben, Gesellschaft regeln. Und ist es eher so, dass aus deiner Perspektive, dass die Regulatorik in dem Bereich mehr oder weniger ein Spiegelbild davon ist? Also es gibt ja jetzt schon unterschiedliche Ideen davon, wie man das macht. Oder ist es tatsächlich sogar so, dass es eine weltweite Idee davon gäbe, wie man das reguliert, damit eben, das ist jetzt mal jetzt völlig dystopisch aufgedrückt, wir uns nicht abschaffen?
Ich finde das Wort Spiegelbild eigentlich wirklich ganz gut, wobei das Wort Regulatorik natürlich sehr allgemein ist und man natürlich sich ein bisschen angucken muss, was für Arten von Regulatorik gibt es eigentlich und was sollen die sozusagen alles bewirken. Also ich begrüße doll den EU-AI-Act, der dazu sorgt, dass man AI optisch kennzeichnen soll, dass es durch KI gemacht worden ist. Man ahnt es auch schon bei einem Geschäftsmodell, sollte man ja eh nicht reingelegt werden. Insofern schadet dann auch gar nichts, wenn jeder weiß, aha, okay, das ist eine KI, mit der kann ich Sachen machen, die mir weiterhelfen, damit ich irgendwie ein besseres Leben habe. Und das ist eine sehr sinnvolle Kennzeichnung. Was wir natürlich meinen, ist als Kritik von Technikern generell als allererstes zu sagen, Wir wissen noch nicht genau, wo es hinläuft. Wir wissen noch nicht genau, was wir erfinden. Wir wissen noch nicht genau, was das irgendwie macht. Aber wir fangen schon mal an zu begrenzen, was das alles nicht darf. Also diese Form der Regulatorik, die ja nun ganz anders ist, im Prinzip die Forschung schon zu begrenzen, dass man gar nicht erst versteht, wie hängt das zusammen oder welche Möglichkeiten damit. Ja, damit habe ich tatsächlich, wahrscheinlich liegt das daran, dass ich auch Softwaretechnik studierte, auch so meine Probleme und mein, dass ich sage, nee, erstmal muss man das erforschen, rausfinden, da kann man sehr gut Prinzipien verbieten, Richtlinien erfinden und so weiter. Aber das generell, den generellen Freigeist schon fort, also ich glaube, viele Sachen, die wir heute erlebt haben, hätte es nicht gegeben, wenn man als erstes gesagt hätte, das begrenzen wir jetzt mal. Also Waschmaschine, so als erstes sagen wir, Waschmaschine ist doof, frisst viel zu viel Wasser. Wir begrenzen mal den Zufuhr pro Wohnung in Deutschland, begrenzen wir jetzt mal, damit es die Waschmaschine gar nicht erst geben kann. Das wäre dann eine Überregulatorik gewesen, bevor wir überhaupt die Möglichkeiten kennen.
Jetzt hast du gerade Deutschland erwähnt und da würde ich ganz gerne jetzt mal unser Gespräch nochmal quasi um eine Dimension erweitern. Deutschland so als Standort. Jetzt spreche ich ja hier mit jemandem, der ja irgendwie, wie gesagt, im Bereich Erfindung unterwegs ist. Nennen wir es mal Innovation. Jetzt nehme ich mal das Wort Deutschland als Innovationsstandort in den Mund. Und da erstmal meine ganz persönliche Frage an dich. Wie nimmst du es wahr? Ist es jetzt so, vielleicht müssen wir ja irgendwie zwangsläufig auch politisch werden. Jetzt haben wir ja sozusagen den richtig großen Wurf. Also von daher, ab jetzt sind wir ja nur noch im Land, wo Milch und Honig fließt, unterwegs, weil mit dem neuen Setting oder mit dem neuen Setup ist ja jetzt sozusagen alles klar. Oder wie siehst du es? Einmal den Blick nach hinten und vielleicht also sogar einmal auch ein bisschen perspektivisch nach vorne.
Klar, wir reden ja von sowas wie Durchschnitts- und Pauschalisierung bei so einen Fragen, ne? Also machen. Die Antwort ist natürlich nein. Natürlich kann man in Deutschland nicht gut Erfindungen machen. Das liegt A an dem Geld, was nicht reinfließt, B an dem Mindset von Investoren, was so nicht reinfließt wie anders. Und das liegt an unserem Instinkt. Wir sind groß geworden durch Arbeit, durch Checklisten, durch Kontrolle und reden jetzt hier von Erfindergeist, der irgendwie in eine ganz andere Richtung denkt und nicht so. Also nein, wir sind klar benachteiligt, gar keine Frage. Und es ist bestimmt 10-20 Mal schwerer, das hier in Deutschland zu tun. Und daran ändert auch nichts, wenn jetzt irgendwie eine Regierung auf einmal mehr Gelder dafür zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Das ist hier einfach wahnsinnig schwer. Schlussendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, guckt die Welt auch doll auf uns und sagt, was bei uns funktioniert, funktioniert dann überall. Und wenn das von uns durch alle Gremien durchgegangen ist, dann hat das Produkt auch gleich einen hohen Qualitätsstandard. Darauf kann ich mich auch verlassen. Und ich glaube doll daran, dass diese Verlässlichkeit, die zum Schluss, also nehmen wir jetzt mal Chatbots, ich nehme einen Chatbot aus Deutschland, ich weiß ganz genau, der funktioniert so und so, antwortet zuverlässig und so weiter. Oder ich nehme irgendeinen anderen, da passiert dann irgendwas. Also schlussendlich ist Qualität halt ein Merkmal, was sich dann doch durchlässt. Aber die Erfindungen dauern halt länger und es ist halt mit den Zyklen schwieriger geworden, weil heute sind ja Erfindungen eigentlich eher so im Tages-, im Wochenbereich zu sehen. Also bei uns ist wirklich jede Woche eine neue Erfindung, die irgendwie auf dem Tisch liegt. Das sind natürlich Zyklen, die nicht gerade Denkweisen gemacht sind.
Wenn du jetzt von uns sprichst, dann sprichst du von GoAva?
Ja, genau.
Okay. Also jetzt im Moment, das klingt für mich ja, könnte man jetzt sagen, wenn ich jetzt mal so eine Position einnehme, ja, Herr Schellenberger, das ist doch super. Also wenn wir im Grunde Erfindung und Innovation eben auch direkt von vornherein so challengen, damit die auch was können und nicht irgendwie da nur so Wolkenkuckucksheim-Kram ist, den sowieso kein Mensch gebrauchen kann. Also ich würde jetzt mal sagen, also wie gesagt, ich nehme jetzt mal bewusst diese Position ein, das finde ich total toll und ich möchte das auch ganz gerne so. Das wäre ja auch durchaus ein Standpunkt, oder bin ich da jetzt total falsch unterwegs?
Ich mache mir die Theorie auf, jedes zweite Unternehmen in Deutschland hat irgendwie die verboten, bestimmte Sachen zu benutzen, sei es ChatGPT oder sei es irgendwas anderes. Schlussendlich tun es die Menschen dann doch. Also dieses Userverhalten, was zum Schluss reingeht und Verbote ignoriert und Richtlinien ignoriert, das ist halt in der heutigen Zeit bei den Erfindungen halt dann anders als früher. Also insofern stimme ich dem nicht überein. Nein, die heutigen Erfindungen mit, ich benutze mal kurz eine App, ist mir auch egal, ob sie reguliert ist, ist auch egal, welche Userdaten ich zur Verfügung stelle, ey, die kann irgendwas, oder dafür muss ich auf einen Knopf drücken und alle meine Kontakte übertragen, naja gut, mache ich mal eben. Also die Welt ist da halt viel schnelllebiger geworden und kurzatmiger geworden, als dass die jetzt wirklich, ja, wir auf die Idee kommen, jetzt die sichere
gute App irgendwie rauszubringen. Das ist halt nicht mehr die Realität. Die Leute machen halt erstmal, probieren halt erstmal aus und haben längst sozusagen ihre Erfahrungen mitgemacht. Ob das jetzt Pokémon Go war oder irgendwelche anderen Apps, erstmal benutzen und dann frage ich, ob das Ganze Sinn macht und rechtens ist.
Ja, da sprichst du jetzt gerade ein Phänomen an. Ich würde das so ein bisschen beschreiben, so, naja, wir machen es ja eh. Also wir können uns jetzt weiter noch offiziell die Story erzählen, dass wir das alles regulieren und sozusagen im Griff haben, aber wir machen es eigentlich eh. Und das ist insofern ganz lustig, weil es gibt ja so ein Phänomen, jetzt so aus Organisationsentwicklungssicht, das nennt man Artificial Harmony. Und das hat im Grunde fast so ein bisschen das, was du da beschreibst. Also Artificial Harmony, künstliche Harmonie ist auch, dass so Organisationen, Teams sich erzählen, dass alles total in Ordnung ist. Also Konflikt haben wir hier nicht bei uns. Ne? Also wir sind hier, also so unser Team hier total buddymäßig, alle so super eng. Und übrigens jetzt so aus meiner Sicht als Organisationsentwickler, je euphorischer die Organisationen erzählen, dass sie gar keine Konflikte haben übrigens, desto mehr ist klar, dass dieses sogenannte Artificial Harmony Phänomen vorliegt. Und deswegen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist es fast ein bisschen genauso. Also je länger wir uns als Gesellschaft erzählen, dass wir das alles irgendwie erstmal regulieren müssen, umso mehr findet wahrscheinlich in so einer Schattenwelt statt, wo die Leute das dann eh machen und sagen, ja, dann macht ihr mal da irgendwie offiziell eure Sache und wir sind irgendwie schon eh 5 Kilometer weiter so ungefähr, ne?
Ein Grund dafür ist aber auch die Komplexität der technischen Erfindung. Ja, also auch sowohl Komplexität als auch die Kompliziertheit. Das heißt, ich bin immer wieder überrascht, Leute, die dort irgendwas benutzen und denen dann überhaupt gar nicht klar ist, was damit passiert. Ach, die Daten gehen nach Amerika. Ach, folgendes. Und das ist denen überhaupt nicht, auch nicht im Ansatzweise klar, weil dafür müssten sie sich sehr, sehr doll damit beschäftigen, müssten fast irgendwie irgendwas studieren, um das Ganze irgendwie so vollumfänglich zu verstehen. Und dadurch, dass die Komplexität so krass zugenommen hat, ist es gerade so zu wie eine Einladung dafür, einfach etwas erstmal gedankenlos zu machen oder sogar als Unternehmen zu behaupten, wir tun das alles gar nicht und nachher machen das dann doch alle. Ob das jetzt ein Konflikt ist oder die Benutzung oder Datenschutzregeln, die irgendwie. Also es ist einfach ein komplexeres Leben geworden, dem schwieriger ist zu folgen. Ich hatte ein Video gesehen, wie jemand per WLAN Getränke einfüllt in Gläser. Also die Flüssigkeit kam über das WLAN und kam dann aus dem Hahn raus. Natürlich war das technisch gar nicht möglich, aber interessant war, dass eigentlich die Leute gar nicht sich damit beschäftigt haben, ob das tatsächlich möglich ist oder nicht. Also sie wollten das irgendwie einfach glauben oder haben denn irgendwie zugestimmt. Und man ist überrascht, wie abgestumpft damit, es wird technisch schon irgendwie gehen, da gibt es bestimmt irgendwie einen Trick. Und das führt eben genau zu diesem Verhalten des nicht konformen Verhaltens, die Unwissenheit. Und da haben wir früher nun wirklich ein einfaches Leben gehabt, da konnte man sich einfach mehr damit auseinandersetzen, auch das, was ich hier benutze. Heute sind das komplizierte Dinge.
Jetzt redest du natürlich auch aus der Sicht, sag ich mal, im Vergleich zu vielen anderen ja als Spezialist. Und jetzt will ich aber trotzdem mal die Frage stellen, vielleicht aus deiner Spezialistensicht und dann ja trotz allem auch irgendwie Teil einer Gesellschaft zu sein, wo man Menschen auch ja irgendwie zusammenkommt, die jetzt ja nicht so tief in diesen Themen drinstecken. Und wie du schon richtig sagst, vielleicht ist der Überforderungszustand und gleichzeitig aber auch so das Wissen, also der Grad des Wissens, und ich habe jetzt mal bewusst nicht Bildung gesagt, aber vielleicht ist es ja doch irgendwie Bildung, eben tatsächlich an der Stelle noch so rudimentär, dass du halt eben lustige Sachen irgendwie ins Netz stellen kannst und einfach Leute sagen, naja, irgendwie, also ich verstehe es zwar nicht und es klingt auch total absurd, aber irgendwie wird es wahrscheinlich schon gehen. Also weil wahrscheinlich einfach der Overload an Informationen an der Stelle wahrscheinlich auch so groß ist, dass tatsächlich die Leute einfach ja fast sogar ein bisschen kindlich naiv sogar an der Stelle sind, oder?
Das ist ja ein Teil des AIX, dass es darum geht, KI-Experten in den Firmen zu etablieren, also wissende Menschen, die das irgendwie weitertragen. Natürlich gibt es die gar nicht in dem Maße, wie man die jetzt irgendwie bräuchte und im Prinzip ja auch Menschen sich untereinander aufklären müssten. Also ich, dich, du, mich und so weiter und so fort. Passiert auch alles irgendwie nicht. Schlussendlich ist die Aufmerksamkeit viel zu niedrig. Es geht dann doch um Haben, Benutzen und Spaß haben. Das alles lädt nicht dazu ein, dass man zu lange über irgendetwas nachdenkt. Und ich glaube auch nicht, dass die Entwicklung davon weiter weggeht, sondern es wird noch mehr dahin gehen, noch weniger nachdenken, noch mehr erleben, noch einfach irgendwie machen. Und da müssen wir uns einfach drauf einstellen. Und natürlich liegt da jetzt wieder die Gefahr von KI ganz speziell, aber auch generell von Technik, dass die dann Sachen tut, die eigentlich niemand gewollt hat und alle nachher sagen, ach, das war mir gar nicht klar. Und die Frage ist, warum war denen das nicht klar? Ein Beipackzettel möchte ich ja auch nicht mehr lesen. Also ich möchte ja auch keine Dokumentation mehr lesen. Also auch dazu haben die Leute ja keine Zeit mehr. wodurch soll die Aufklärung dann erfolgen?
Und damit sprichst du eigentlich auch, jetzt auch vielleicht nicht nur in dem Kontext, tatsächlich auch wieder ein Phänomen an, das ja eigentlich zutiefst menschlich ist. Und was so, also Goethe zum Beispiel, jetzt will ich das Feld nicht zu groß machen, aber der hat so ein schönes Wort gesagt. Der hat gesagt, kreativ war er immer, wenn er Müßiggang betrieben hat. Ist ja so ein schönes altes Wort. Und Müßiggang würde man übersetzen, Alter, als Langeweile. Also so einfach nichts machen. Also irgendwie rumlaufen ohne Ziel und irgendwie einfach eben Müßiggang. Und vielleicht ist ja das, was wir gerade auch besprechen, natürlich völlig unpopulär, weil ne, das ist was, was irgendwie was macht, aber wo man eigentlich nichts macht. Und das ist ja wahrscheinlich schon für viele völlig absurd. Und vielleicht ist das ja sogar gerade, wie gesagt, die tiefst menschliche, ja, eine tief menschliche Kompetenz, die es vielleicht wieder zu kultivieren gilt, um eigentlich auch mit solchen Dingen, die da unglaublich komplex sind, wie du auch schon richtig sagst. Also mal eben KI irgendwas zu machen. Kleine Anwendung geht es immer darum, dass es super convenient ist. Aber eben, wenn man sagt, ich möchte das ein bisschen verstehen, dann braucht es wahrscheinlich doch irgendwas, was ich so Zeit-Raum-Kontinuum nenne, wo ich es, das kann man leider nicht neu definieren. Also wenn man irgendwie was tief durchdringen will, dann wird das wahrscheinlich Zeit kosten. Außer du hast irgendwie die Fähigkeiten, das in einer unglaublich kurzen Zeit zu machen. Wobei interessanterweise ja dieses, dass es kürzere Zeit bedarf, um was Komplexes zu verstehen, hat wahrscheinlich auch wieder was damit zu tun, dass ich irgendwann mal die Zeit investiert habe, damit ich es schneller verstehe. Also irgendwie interessanterweise unterhalten wir uns gerade auch wieder über irgendwie eine Art von Paradox, die wir da als Menschen wahrscheinlich auch in dem Kontext, weiß ich nicht, lernen müssen oder auch als Unternehmen lernen müssen zu moderieren, ne? Irgendwie oder einzuladen dazu, dass es ohne das wahrscheinlich nicht gehen wird, ne?
Wenn ich jetzt das Fahrrad als Erfindung sehe, zu verstehen, wie funktioniert ein Fahrrad, warum bremst es, warum beschleunigt es, welche physikalischen Gesetze wirken darauf ein, und hat das für mich sofort mit, keine Ahnung, Spaß, Allgemeinwissen und Interesse zu tun. Wenn ich mir jetzt angucke, wie funktioniert der neueste Chip, der irgendwie rausgekommen ist, und ich stelle mir jetzt vor, die Leute würden sich anfangen, damit zu beschäftigen, es würde einfach viel, viel Monate länger dauern und die Zeit ist nicht da, und insofern glaube ich auch nicht, dass das umzukehren ist. Also es ist einfach undurchdringender, was alles geht und nicht geht, und da Regulierung ist da schon eine Antwort drauf und Aufklärung.
Jetzt irgendwie so im letzten Drittel unseres Gespräches haben wir immer auch nochmal so ein bisschen, finde ich, das Thema Perspektive berührt. Also so ein bisschen, okay, wo geht denn jetzt die Reise hin? Und jetzt will ich gar nicht, sag ich mal, den Anspruch haben, an dich zu sagen, jetzt erklär mir mal, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Außer du bist dazu in der Lage. Ich glaube, das wäre beeindruckend, wenn du dazu in der Lage bist. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du vielleicht jetzt gerade so ganz klar sagst, aber irgendwie wahrscheinlich ihr als Unternehmen, du als Mensch, auch mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Gedankenexperiment. Wenn es jetzt irgendwie in zehn Jahren, was ist denn da, irgendwie 2035, und wir irgendwie tatsächlich einmal nur so in a nutshell tatsächlich mal zurücklaufen würden von in 2035. Was ist passiert aus deiner Perspektive? Jetzt zum Beispiel in Bezug auf das ganze Thema KI vielleicht sogar. Oder auch Goava.
Also das ganze Leben wird einfach super einfach werden. Also mit jeder Erfindung wird der Mensch einfacher durchs Leben kommen, weniger komplizierte Knöpfe drücken, weniger wir werden immer mündiger, die Bevölkerung wird immer mehr genervt sein davon, wieso fragt mich der Staat jetzt, wie viele Kinder ich habe? Das weiß er doch selber, wie viele Kinder ich habe. Warum muss ich das hier eintragen? Ist ja nur eine Fehlerquelle und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese ganze, die Bewegung des mündigen Menschen und des Willen des Menschen, ein unbeschwertes Leben zu haben, kombiniert mit Technik, die in großem Maße das alles irgendwie ermöglicht, wird wirklich ein befreiendes Gefühl irgendwie haben. Also wir haben, klar, wir sind jetzt auch wieder von Goava, weil du sagtest, was ist unsere Version? Naja, zum Schluss hole ich irgendein Device raus, sehe einen Buddy, der mir generell helfen kann, mich kennt und bei allen meinen Bedürfnissen mit, was sollte ich jetzt einkaufen? Sollte ich überhaupt noch einkaufen? Kannst du automatisch das in meinen Kühlschrank packen und so weiter? Also je persönlicher diese Assistenten werden und je mehr sie uns erleichtern, je mehr werden Menschen darauf eingehen, und das wird sich auch gar nicht stoppen lassen. Also zum Schluss wird der Mensch mit seinen Erleichterungsformen wird so eine Marktdurchdringung, Kraftdurchdringung haben, dass das alles passieren wird. Und so doof sich das anhört, ich freue mich erstmal dann drauf, was in 10 Jahren ist, dass ich weiß, dass das Leben sehr viel einfacher geworden ist, weil der Mensch es möchte und weil Technik das Ganze irgendwie unterstützt.
Und ja, finde ich jetzt gar nicht so glaskugelhaft. Ich kann nicht vorhersagen, was Schlimmes passiert. Ich kann nicht vorhersagen, was dadurch einfach auch an wirklich schrecklichen Dingen wird. Aber Technik und Simplifizierung für den Menschen, das wird ganz sicher zusammenpassen, unsere Zukunft so oder so bestimmen bei allen Sachen. Wie wir kochen, wie wir leben, wie wir Fahrstuhl fahren, wie wir nicht mehr Fahrstuhl fahren, alles.
Ich will noch mal eine Sache dazulegen. Ich habe jetzt vor 2-3 Tagen ein Paper gelesen. Ich habe jetzt leider gerade den Titel nicht mehr, aber ich kriege so noch einigermaßen zusammen. Da ging es darum, dass sich jemand damit beschäftigt hat, ob es zukünftig eigentlich nur noch so One-Man-Million-Dollar-Enterprises gibt. Also so im Sinne von, dass es eigentlich so Menschen wie dich mit KI, ich sage jetzt mal fast so ein bisschen, dass du gar keinen anderen mehr brauchst, dass du im Grunde eben ein KI-Tool hast und damit eigentlich dein komplettes Unternehmen führen kannst. Genau, du nickst jetzt gerade. Ist das eine Perspektive auch hier wieder? Weißt du, das liest man dann ja so, ja, jetzt ist das nur noch so. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Dafür gibt es genug Lebensbereiche, wo völlig klar ist, da ist es mit KI eben nicht zu regeln. Aber es wird wahrscheinlich einen signifikanten Anteil haben, oder? Wie siehst du das?
Ja, auch das gehört ja wieder zu, dass es einfacher wird, eine Firma zu führen, dass es einfacher wird, Erfindungen zu machen und dass es einfacher wird, sozusagen Märkte damit zu erobern. Und natürlich wird es dazu führen, dass sich das Ganze mehr konzentriert. Im Endeffekt führen alle diese Sachen auch zu einer größeren Schere, wie ja heute auch schon. Die Leute, die diese technischen Entwicklungen mitgehen und die Leute, die das nicht mitgehen können und nicht mitgehen wollen, die Schere wird größer. Die ganzen Scheren mit wie entstehen Firmen und wer verdient eigentlich daran Geld, auch diese Schere wird größer werden. Das ist halt ein negativer Aspekt davon, würde ich gerne sagen, glaube ich nicht dran, glaube ich aber genauso, wie du es gerade gesagt hast, Stefan.
Jan, damit sind wir irgendwie, finde ich, haben wir einen schönen den Kreis quasi geschlossen, was auch immer das auch heißt. Ich nehme mal so mit, dass irgendwie ich jetzt noch mal mehr auch verstanden habe, ja, das ist auch eine Riesenchance, jetzt mal dein Begriff, du hast gesagt, mündiger Bürger, dass eben alles, was ihr auch so treibt und was KI irgendwie auch für uns bedeuten kann, eher vielleicht auch dazu führen kann, dass wir mündiger werden und einfach Kram, der auch total lästig ist, wahrscheinlich auch jetzt schon lästig ist, schlicht und ergreifend irgendwie viel einfacher wird und wir uns nicht mehr so viel damit beschäftigen müssen. Ja, irgendwie finde ich eine schöne Vision und Perspektive. Und damit würde ich sagen, Jan, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit. Ein Appell an alle, beschäftigt euch mit Technik, das hilft auf jeden Fall.
Okay, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also, bis dahin. Danke.
Bis dann. Ciao, ciao.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.